Vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ich sage mal vorweg, das, was ich sage, sage ich. Ob das immer die Positionen der katholischen Kirche sind, sei dahingestellt. Ich werde aber immer wieder auch auf offizielle Dokumente Bezug nehmen, sodass das, was ich bringe, jetzt keine rein subjektive Meinung ist. Aber man muss, wenn man versucht, sich der heutigen Situation zu vergewissern, wird man nicht dahin kommen, dass man eine Theorie hat, die von allen geteilt wird und die auch von der Kirche einfach hin als eine Grundlage anerkannt werden kann. Insofern bleibt vieles subjektiv. Ich hoffe, doch einiges wird dabei sein, was zum weiteren Nachdenken anregt. Die friedenspolitische Diskussion in unserem Land kommt immer dann in Fahrt, wenn die Frage nach militärischen Einsätzen aufgerufen ist. Zuletzt war dies beim Vormarsch von ISIS, dem Islamischen Staat, im Sommer 2014 der Fall, als sich die Frage stellte, ob und wie sich Deutschland an einer Koalition des Kampfes gegen die Terrormilizen in Syrien und im Irak beteiligen solle. Sie erinnern sich, hier ging es um die Lieferung von Waffen an die kurdischen Peschmerga, also an militärische Kräfte, die die kurdische Autonomiezone im Irak verteidigen. Nichts ist daran zu kritisieren, dass ein Land vor dem Einsatz militärischer Kräfte sorgfältig nachdenkt. Wohl aber scheint es mir problematisch zu sein, dass das Thema Frieden und Sicherheit nur dann Diskussionen in unserer Gesellschaft zu evozieren vermag, wenn es um die Anwendung von Gewalt geht. Eine zweite Beobachtung vorweg. In diesen Diskussionen über militärisches Engagement sind stereotype Antworten an der Tagesordnung. Alles ist erwartbar, auf die Reflexe ist Verlass. Den einen erscheint dann ein möglicher militärischer Einsatz ganz unverzichtbar für das Überleben der Zivilisation, als Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, vorzugsweise in Abwehr des Islam, der sich bald die ganze Welt untertan gemacht haben wird. Und die anderen sehen den NATO-Imperialismus am Werk, jene unausrottbare Bestie, die die ganze Welt im kapitalistischen Projekt untertan machen will und zumindest noch in Aufrufen wie zum Friedenswinter 2014-2015 die Szenerie souverän beherrscht. Es ist Ihnen klar, was ich sagen will. Beides, die Fokussierung der friedens- und sicherheitspolitischen Diskussion auf die Frage nach dem Einsatz militärischer Gewalt und die stereotypen Antworten, werden der Komplexität einer Friedenspolitik unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Ich will deshalb heute Abend versuchen, mit Ihnen gemeinsam etwas tiefer zu bohren. Das soll in drei Schritten passieren. Zunächst will ich versuchen, einige Aspekte, mehr ist da nicht möglich, einige Aspekte der internationalen Situation zu beleuchten. Dann möchte ich auf Grundlagen der kirchlichen Friedensethik zu sprechen kommen, um in einem dritten Teil dann schließlich Ansätze einer Friedenspolitik zu formulieren, die von der kirchlichen Friedensethik informiert ist und die versucht, die Komplexität der heutigen Lage in Rechnung zu stellen. Also zum ersten Punkt, Konflikte in unserer Zeit. Samuel Huntington hat in seinem Artikel 1993 und in seinem Buch 1996 die sich in dieser Zeit herausbildenden Konfliktkonstellationen auf den Begriff des Kampfs der Kulturen, Clash of Civilizations, zu bringen versucht. Während in der Zeit des Kalten Krieges und in der Auseinandersetzung zuvor mit dem Nationalsozialismus ideologische Grenzziehungen die Identität von Kollektiven bestimmten, wird die Zugehörigkeit, so sagt Huntington, nach dem Ende der bipolaren Welt wieder kulturell bestimmt. Damit gewinnen dann auch Religionen als die Mitte, als der Kern von Kulturen an Bedeutung. Konflikte entzünden sich nach diesem Modell, was Huntington an Beispielen zeigt und zugleich prognostiziert, vorwiegend als sogenannte Bruchlinien Konflikte, das heißt da, wo verschiedene Kulturen aufeinanderstoßen. Das gilt für lokale und nationale Zusammenhänge, Beispiel die Jugoslawienkriege, also auf der Mikroebene, aber auch, so meint Huntington, an den Grenzen verschiedener Kulturräume. Civilizations ist der ursprüngliche Begriff dafür. Die teilt Huntington so auf: China, Japan, Indien, also der hinduistische Kontext, islamische Welt, westliche Welt und vielleicht, da ist er sich auch nicht ganz sicher, Lateinamerika und Afrika. Huntingtons Theorie ist wirksam geworden in der Wissenschaft, in der Publizistik und in der internationalen politischen Klasse. Sie hat aber auch viel Kritik erfahren. Tatsächlich wirkt die Theorie dieser Kulturräume schematisch und konstruiert. Und es lassen sich auch Auseinandersetzungen zwischen solchen Kulturräumen kaum belegen. Der Konflikt zwischen den USA und China, den es ja tatsächlich gibt, ist ein Großmachtkonflikt um Interessen, weniger eine Auseinandersetzung, die in unterschiedlichen Kulturen gründet. Auch vereinfacht es die Sache allzu sehr, von einem Bruchlinienkonflikt zwischen islamischer Welt und dem Westen zu sprechen. Allerdings dürfte Huntington mit seiner Beobachtung recht haben, dass Kultur als Faktor der internationalen Politik erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Die allgegenwärtige Forderung nach interkulturellem und interreligiösem Dialog weist ja darauf hin, dass es hier ganz offenbar etwas aufzuarbeiten gibt und ein friedliches Beieinander verschiedener kultureller Formationen nicht als einfach gegeben betrachtet werden kann. Der 11. September und das Anschwellen eines islamistisch motivierten Terrorismus und Dschihadismus zeigen, wie Religion sicherheitspolitisch relevant auf die internationale Bühne zurückgekehrt ist. Bei alledem hat Huntington, so scheint es, ein Phänomen übersehen oder unterschätzt, das sich in der heutigen Entwicklung als entscheidend darstellt und für eine angemessene Entfaltung seiner Theorie wichtig gewesen wäre. Wir erleben nicht in erster Linie ein Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen, sondern innerhalb der islamischen Welt, dem sicherheitspolitischen Hotspot unserer Tage, einen Deutungskampf über die eigene Religion und damit zugleich über die Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Politik und so weiter, also einen Deutungskampf über alles, was eine Kultur ausmacht. Dieser innerislamische Kulturkampf hat mehrere Elemente. Es ist die Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten, von der wir alle, wenn wir ehrlich sind, wenig verstehen, schon gar nicht verstehen, warum er diese furiosen Folgen erzeugt. Und mit der Auseinandersetzung zwischen Sunni und Schia, die Auseinandersetzung zwischen den diese islamischen Konfessionen repräsentierenden Kernstaaten Iran und Saudi-Arabien. Dazu gehört dann auch der innerislamische Kulturkampf zwischen einem moderaten Islam und dem, was man als politischen Islam oder Islamismus bezeichnet, der durchaus wie in Saudi-Arabien und im Iran an der Macht sein kann. Und drittens den Kampf zwischen den etablierten Kräften, mögen sie eher moderat sein oder mögen sie eher islamistisch sein, und sehr viel radikaleren islamistischen Kräften, die Muslimbruderschaft, die von Ägypten ausgeht, oder noch sehr viel härter, der Salafismus und damit verbunden der Dschihadismus. Diesem Kampf um die Seele der eigenen Kultur innerhalb des Islam fallen dann auch die nicht-muslimischen Minderheiten, und in gewissem Sinne kann man sagen, als erstes die nicht-muslimischen Minderheiten, wie die Christen, wie die Jesiden, zum Opfer. Das ist es, was wir derzeit im Mittleren Osten erleben. Sicherheitspolitisch ist auch relevant, dass es eine missionarische Dynamik der islamistischen Bewegungen gibt. Sie beschränken sich nicht auf den eigenen, engeren regionalen Kontext. Sunnitische Islamisten vor allem nehmen die ganze muslimische Welt in den Blick, also vom Maghreb bis Indonesien, und sie operieren teilweise auch mit globalem Anspruch. Es gibt eine Reihe saudischer Stiftungen mit Milliarden, die sie zur Verfügung haben, die dafür eingesetzt werden, dass der Islam, der in Afrika traditionell eine tolerante Struktur hatte, schrittweise umgekrempelt, transformiert wird. Ich erlebe das bei meinen Reisen in diese Region immer wieder. Und ich traue mir die Prognose zu, dass das in 30, 40 Jahren zu erheblichen, gewalttätigen Konflikten Anlass geben wird. Hier wäre, wenn man den islamischen Bereich überschreiten will, um diese Analyse der Bedeutung kultureller Faktoren voranzutreiben, von den kulturellen Redefinitionsbemühungen in Russland, in China, in Indien zu sprechen. Man würde dabei zu sehr unterschiedlichen, differenzierten Ergebnissen kommen. Aber in all diesen Fällen würde sich auch die Tendenz zeigen, das eigene Land als Ausdruck einer spezifischen Kultur zu verstehen und sich damit von einer globalen Einheitskultur, die der Westen meist unausgesprochen als Fluchtpunkt der Menschheitsgeschichte annimmt, zu distanzieren. Hier steht auf dem Prüfstand, was uns lieb und teuer ist, vor allem die Hochschätzung individueller Rechte und einer Demokratie, die mehr ist als die Herrschaft einer Mehrheit. Hier kommt ein weiteres Element hinzu. Neben der Verschärfung von Identitätskonflikten, von der ich gerade gesprochen habe, besteht ein entscheidender Faktor der internationalen Situation heute darin, dass die zwischenstaatlichen Kriege im Rückgang begriffen sind. Gewaltförmige Auseinandersetzungen finden stattdessen vermehrt innerhalb von Staaten oder über Staatsgrenzen hinaus statt. Das Gewaltmonopol von Staaten erodiert, Macht geht auf Gruppen über. Dies kann Ursache, aber auch Folge von Staatsversagen sein. Am Ende aber stehen die berühmten Failing States oder Failed States, gescheiterte Staaten. Dieses Phänomen verbreitet sich seit dem Ende der Blockkonfrontation, die solchen Tendenzen mit dem eisernen Griff der Bipolarität entgegengewirkt hatte. Das Zerbröseln von Staaten hat natürlich vielerorts mit sozialen Verwerfungen und erheblichen Defiziten in der Staatsführung zu tun, durch die gesellschaftliche und staatliche Kohäsion zerstört oder in jungen Staaten gar nicht erst zur Entfaltung gebracht wird. Gerade unter solchen Bedingungen kann sich der globale Trend zu kulturell bestimmten Zugehörigkeitsgemeinschaften dann besonders wirksam zur Geltung bringen. Man kann es auch mit Bezug auf den Philosophen Peter Sloterdijk sagen, der vor einigen Jahren dargestellt hat, dass Nationen Erregungsgemeinschaften sind, wie er das nennt, die immer ein bestimmtes Niveau an Erregung aufrechterhalten müssen, um Zusammengehörigkeit der verschiedenen Gruppen und Staatsbürger zu konstituieren und immer neu zu bestätigen. Wenn kulturell-religiöse Zugehörigkeiten dominieren und sich nicht mit der staatlichen Gemeinschaft decken, dann funktioniert diese staatliche Erregungsgemeinschaft nicht mehr. Und ebenso andersherum, wenn die staatliche Erregungsgemeinschaft dysfunktional wird, treten andere Gemeinschaften an ihre Stelle. In diesem Licht kann man sehr wohl die Entwicklung im Mittleren Osten betrachten. Um nicht missverstanden zu werden, nach wie vor gibt es in unserer Welt die ganze Bandbreite von Konflikttypen und Konfliktursachen, die seit Jahrhunderten die Szene bestimmen. Es gibt das Ringen um Territorien und Ressourcen, nehmen Sie den Fall Israel und Palästina. Es gibt das Dominanzstreben von Großmächten, Beispiel China in Asien. Es gibt die Rivalität zwischen Großmächten, bisher friedlich ausgetragen zwischen den USA und China. Mir kam es darauf an zu zeigen, und darin meine ich, hatte Huntington am Ende recht, dass die Frage nach Identität eine neue sicherheitspolitisch relevante Dynamik gewonnen hat, weil die Bindekräfte von Nationen und Staaten zurücktreten und kulturell-religiös bestimmte Formen von Zugehörigkeit in den Vordergrund treten. Das schafft nicht nur neue Konflikte, sondern es verändert auch alte. Die Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern ist schwierig genug zu lösen, wenn sie als Kampf um Territorien und Ressourcen daherkommt. Wenn religiöse Faktoren auf palästinensischer Seite die islamistische Hamas, die zum Bereich der Muslimbruderschaft gehört, auf israelischer Seite eine religiöse Rechte, die Landansprüche mit Religion begründet, dazutreten, dann drohen diese Konflikte in den Bereich der Unlösbarkeit zu geraten. Auf die Bedeutung der kulturellen Konfliktfaktoren ist übrigens auch Papst Franziskus am Wochenende in Sarajevo eingegangen. Er sagte dort: Es ist eine Art dritter Weltkrieg, der stückweise geführt wird. Und im Bereich der globalen Kommunikation nimmt man ein Klima des Krieges wahr. Und der Papst fuhr fort: Es gibt welche, die ein solches Klima absichtlich schaffen und schüren wollen, insbesondere jene, die den Zusammenstoß zwischen verschiedenen Kulturen und Zivilisationen suchen. Mir kommt es darauf an, dass hier das Grundmotiv des Zusammenstoßes zwischen verschiedenen Kulturen und Zivilisationen vom Papst mit ins Spiel gebracht wurde. Das war der erste Teil meiner Überlegungen. Ich komme dann zum zweiten Teil, den ich kirchliche Friedensethik überschrieben habe. Ich will zu drei Stichworten etwas sagen, zu drei Grundprinzipien oder Werten, wie Sie es haben wollen, der kirchlichen Friedensethik, die mir gerade heute von Bedeutung zu sein scheinen. Das ist zum einen das Prinzip der Einheit des Menschengeschlechts. Zweitens das Prinzip der Gewaltlosigkeit und drittens der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden. Einheit des Menschengeschlechts ist eine, man könnte sagen, Erfindung der jüdisch-christlichen Tradition. Wir können auch sagen, es ist Gegenstand der Offenbarung. Jedenfalls berichtet die Genesis, das Buch Genesis, gleich zu Anfang von der Erschaffung des Menschen. Und zwar so, dass alle Menschen von einem Paar, Adam und Eva, abstammen. Alle haben den gleichen Ursprung. Alle entstehen vermittels dieses ersten Paares aufgrund des Schöpfungswillens Gottes, der alle in gleicher Weise meint und will. Welche Bedeutung das menschheitsgeschichtlich hat, erkennt man an den kontrastierenden Schöpfungsmythen aus der Völkerwelt. Das eigene Volk wird dort regelmäßig mit dem Gattungsbegriff Mensch bezeichnet. Und die anderen geraten in diesen Mythen regelmäßig an den Rand. Zwar kennt auch die jüdisch-christliche Tradition die Auserwählung, das auserwählte Volk Israel. Aber diese Auserwählung zielt von Anfang an, durchgehend durch die ganze Traditionslinie des Alten Testaments, auf die Erlösung der ganzen Welt. Das Judentum des Alten Bundes hat eine universalistische Perspektive. Das veranschaulicht zum Beispiel das Bild von der endzeitlichen Völkerwallfahrt zum Berg Zion, wo dann alle Völker den einen Gott, der kein anderer Gott ist als der Gott Israels, ihm huldigen. Und von diesem Muster her versteht sich dann auch die besondere Erwählung Jesu. Die Erwählung Israels konzentriert sich hier auf eine Person, gesandt zunächst zu den Juden, aber doch in der Perspektive der Erlösung von allen, Juden und Heiden. Dies ist, was ich hier jetzt nicht ausführen will, durchaus eines der Grundmotive und der Triebfedern auch der europäischen Aufklärung geworden, wo die Gleichheit aller dann nochmal in säkularer Sprache dargestellt und begründet wird, aber auf diesen Topoi der jüdisch-christlichen Tradition aufbaut. Vor diesem Hintergrund, also dass die Welt oder die Menschheit als Menschheitsfamilie gedacht wird, der Begriff der Einheit des Menschengeschlechts, ist zu verstehen, dass das Christentum und voran die katholische Kirche in ihrer universalistischen, auch zentralistischen, aber eben universalistischen Struktur der nationalstaatlich organisierten Welt und das Recht dem Nationalismus gegenüber stets eine kritische Distanz eingenommen hat. Stattdessen hat man sich allen Bemühungen um eine globale Ordnung sympathisierend zugewandt. Das betrifft traditionell und auch heute die Entwicklung des Völkerrechts, zunächst als eines Staatenrechts und heute auch als eines Rechts der Bürger in der Weltgemeinschaft. Es betrifft die Versuche einer sogenannten Global Governance nach Maßgabe eines internationalen Gemeinwohls und noch weitergehender die Idee einer Art Weltregierung, die in den großen Friedensenzykliken der Päpste auch im Zweiten Vatikanischen Konzil propagiert wird. Das also zum ersten Stichwort Einheit der Menschheit. Das zweite ist Gewaltlosigkeit. Es unterliegt keinem Zweifel, dass es im Christentum eine Option für Gewaltlosigkeit gibt. Schon im Alten Testament wird immer wieder beschworen, dass Gott Gewalttaten der Menschen verabscheut, dass er der Gott ist, der den Kriegen ein Ende setzt. Schwerter zu Pflugscharen ist indes keine friedenspolitische Losung, sondern das Ergebnis der endzeitlichen Umgestaltung der Welt, die in Gott und allein in Gott ihren Urheber hat. Das Neue Testament steht in dieser Tradition. Das Entscheidende ist hier, die Erlösung des Menschen durch Gott ist kein gewalttätiger Akt, sondern am Kreuz lässt Gott die Gewalt an sich selbst zu. Jesus ist gewaltlos, an ihm tobt sich alle Gewalt der Welt aus und gerade darin wird diese Gewalt von Gott her überwunden. Und in diese Dynamik ist der Christ hineingenommen. Er soll Friedensstifter sein, er soll dem Bruder 77 Mal, nicht nur 7 Mal verzeihen, er soll das Böse mit Gutem überwinden, er soll seine Feinde lieben, er soll berechtigte Interessen hintanstellen, wie es in den Seligpreisungen heißt, also etwa mit dem, der ihm eine Meile gemeinsamen Wegs aufzwingen will, 2 gehen und dem, der ihm den Rock nehmen will, auch den Mantel lassen. In der Geschichte des Christentums hat sich diese Verkündigung in unterschiedlichen Traditionen zur Geltung gebracht. Eine kleinere Tradition in den Friedenskirchen, aber als Minderheiten auch in den Großkirchen, folgert aus dem jesuanischen Prinzip der Gewaltlosigkeit die Weigerung an Kriegen, gleichgültig aus welchen Gründen sie geführt werden, teilzunehmen. Entgegen dieser im strengen Sinne pazifistischen Haltung ging der große Strom des Christentums dahin, Krieg für ein Übel zu halten, das durch Regeln eingehegt werden sollte. So entstand die Lehre vom Bellum Justum, vom gerechten Krieg. Das Problem dieser Lehre sind keineswegs die Kriterien, die dort entwickelt wurden. Das Problem ist die Wirkung der Bellum Justum-Lehre, die in vielerlei Zusammenhängen hängen durch die Geschichte hindurch, eher als Legitimation denn als Delegitimation von militärischer Gewaltanwendung erschien. Vor dem Hintergrund immer zerstörerischer Waffen und Kriegsverläufe hat die katholische Kirche im 20. Jahrhundert ihre Gewaltkritik verschärft. Die Linie läuft hier von Papst Benedikt XV., dem Papst des Ersten Weltkriegs, über Papst Johannes Paul II. Bis zu Papst Franziskus. Beispielhaft dessen Aussagen im August 2014 über den Kampf gegen den Islamischen Staat. Zunächst sagte der Papst, einen ungerechten Aggressor zu stoppen ist legitim. Dann, ich unterstreiche das Wort stoppen, ich sage nicht bombardieren, Krieg führen. Man mag von diesen naturgemäß etwas vagen Worten halten, was man will. Klar ist, der Papst will die Kirche nicht als Legitimationsquelle von Gewalt verstanden wissen. Auch die Verlautbarungen der deutschen Bischöfe dokumentieren über die Jahrzehnte hinweg eine zunehmende Gewaltkritik. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die große Friedensschrift Gerechter Friede, Herr Will hat sie angesprochen, aus dem Jahr 2000. Die Einführung des Begriffs Gerechter Friede schon im Titel stellt ja eine kritische Bezugnahme auf den Begriff des gerechten Krieges dar. Und entsprechend muss sich der Leser bis zur Seite 83 von 114 durcharbeiten, bevor er dann auch etwas über die Kriterien für bewaffnete Interventionen erfährt. Die kirchliche Gewaltkritik betont vor allem folgende Aspekte. Gewalt, zumal unter heutigen Bedingungen, verursacht Zerstörung und Leid in enormem Ausmaß. Und es ist eine durchgängige Lehre der Geschichte, dass der Gewalteinsatz, wenn er einmal losgegangen ist, nur schwer kaum kalkuliert werden kann. Er gerät unter den konkreten Umständen regelmäßig außer Kontrolle. Es gibt eine Eigendynamik von Gewaltkonflikten, die in ein Übermaß an Gewaltanwendung hineinführt, ohne dass das in der Absicht der beteiligten Personen läge. Deshalb bekennt sich die Kirche in dem Dokument Gerechter Frieden zum Vorrang für gewaltpräventive Konfliktbearbeitung. Das heißt, der Schwerpunkt muss auf all jenen Maßnahmen liegen, die die Entscheidung für oder gegen den Einsatz militärischer Gewalt vermeiden helfen. Die Bischöfe sagten damals dazu, vorbeugende Politik ist besser als nachträgliche Schadensbegrenzung. Und das führt dann in ein ganz weit ausgefächertes Aufgabenspektrum. Die Bischöfe nennen Frühwarnung, Verfahren der Streitschlichtung bis zum militärisch gestützten Krisenmanagement. Zivile Konfliktbearbeitung ist ja auch auf der politischen Ebene seit etwa 20 Jahren relevant geworden, drückt sich auch aus in entsprechenden Programmen, Konzepten der Bundesregierung, ist aber, das gehört auch soweit dazu, ein etwas stagnierendes Phänomen. Ob das am politischen Willen liegt oder an der Schwierigkeit, Konfliktbearbeitung auch zu operationalisieren, das heißt zu übersetzen in entsprechende Maßnahmen, lasse ich dahingestellt sein. Über die Gesichtspunkte, die zu beachten sind, wenn zu militärischer Gewalt gegriffen werden soll, können wir vielleicht hinterher, wenn das interessiert, noch weiter reden. Ich lasse es an dieser Stelle bei der Feststellung, dass es eine ganze Reihe von Kriterien gibt, die von der kirchlichen Lehre formuliert worden sind, die berücksichtigt werden müssen, wenn militärische Gewaltanwendung in Betracht kommen soll. Dritter Gesichtspunkt zur kirchlichen Friedensethik, Gerechtigkeit und Frieden. Diesen Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden bezeugt die Bibel durchgängig. Sie werden im Alten Testament als zwei verschwisterte Wirklichkeiten dargestellt. Dabei meint der Begriff des Shalom, Frieden, in der Bibel mehr als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Er ist ein positiver Begriff, ein gefüllter Begriff, der die Harmonie zwischen Gott und Menschen und zwischen den Menschen herausstellt. Und in der endzeitlichen Vollendung umgreift er auch die gesamte Schöpfung. Daher stammt das Bild vom Löwen und vom Lamm, die dann Seite an Seite liegen. Diesen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Frieden hat die kirchliche Verkündigung über die Jahrhunderte grundsätzlich nie vergessen, aber er rückt in der Friedenslehre des 20. Jahrhunderts dann zunehmend in den Vordergrund. Auch davon legen die beiden großen Friedensschriften der deutschen Bischöfe aus den letzten Jahrzehnten bereits im Titel programmatisch Zeugnis ab. Gerechtigkeit schafft Frieden 1983, gerechter Friede 2000. Dabei formuliert das Dokument Gerechter Friede, das Leitbild des gerechten Friedens beruht auf einer letzten Endes ganz einfachen Einsicht. Eine Welt, in der den meisten Menschen vorenthalten wird, was ein menschenwürdiges Leben ausmacht, ist nicht zukunftsfähig. Sie steckt auch dann voller Gewalt, wenn es keinen Krieg gibt. Verhältnisse fortdauernder schwerer Ungerechtigkeit sind in sich gewaltgeladen und gewaltträchtig. Daraus folgt positiv, Gerechtigkeit schafft Frieden. Damit sind die großen Themen unserer Zeit, Entwicklung und internationale Wirtschaftsordnung, rechtsstaatliche Verhältnisse, Demokratie, Umwelt aufgerufen. All das, was dazu beiträgt, dass Menschen menschenwürdig leben können und eben das, was es verhindert. Nun im dritten Teil zu Ansätzen einer Friedenspolitik. Erster Punkt, ich habe ihn überschrieben, Krieg führen erschweren. Ich werde mich in meinen Überlegungen, die ich insgesamt noch anstellen will, vor allem auf jene Faktoren beziehen, die in der Analyse im ersten Teil in den Mittelpunkt gestellt wurden. Das heißt, die wachsende Bedeutung kulturell-religiös bestimmter Identitäten in vielen Gesellschaften und Religionen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen für Frieden und Sicherheit sowie das im Zusammenhang mit all dem stehende Phänomen zunehmender Gewalt zwischen einzelnen Gruppen innerhalb von Staaten und über Staatsgrenzen hinweg. Damit soll aber nicht gesagt werden, die Frage nach Frieden und Sicherheit in unserer Zeit lasse sich auf die von mir herausgehobenen Komplexe reduzieren. Tatsächlich nämlich gibt es viele Themen, die uns seit Jahrzehnten beschäftigen, ohne dass überzeugende Lösungen gefunden worden wären. Zum Teil verändern diese Probleme unter heutigen Bedingungen ihr Gesicht, zum Teil werden sie dabei auch bedrängender. Generell geht es bei diesen Fragen darum, wie der Führbarkeit von Kriegen entgegengewirkt werden kann, wie die Destabilisierung ganzer Regionen durch Überrüstung verhindert werden kann, wie der Besitz und damit auch der mögliche Einsatz von Massenvernichtungswaffen zurückgedrängt werden kann und schließlich auch, wie die ungeheuren Kosten, die die Rüstung weltweit erfordert, begrenzt werden können. Nach wie vor verschlingt die Rüstung gewaltige Ressourcen und das derzeit in wachsendem Maß, die für andere Aufgaben, die sich schlagwortartig als humane Entwicklung zusammenfassen lassen, dringend gebraucht würden. Auch unter den heutigen weltpolitischen Bedingungen ist deshalb das Bemühen um Abrüstung zwingend erforderlich. Ebenso gehören die Massenvernichtungswaffen, und dies nicht nur im Fall des Iran, auf die Tagesordnung der internationalen Politik. Es bleibt dabei, wenn jene Staaten, die Atomwaffen besitzen, dies als ein Ewigkeitsprivileg betrachten und ihre Zusagen aus dem Nichtverbreitungsvertrag für atomare Waffen, sich um wirksame Abrüstung zu bemühen, konsequent ignorieren, werden die Non-Haves, wie man sagt, diejenigen Staaten, die über keine Atomwaffen verfügen, darauf drängen, ihrerseits in den Besitz dieser Waffen zu gelangen. Und am Rande will ich auch sagen, dass das Beispiel der Ukraine hier gewiss nicht ermutigend ist. Im sogenannten Amsterdamer Protokoll aus den 1990er Jahren hatten sich Russland, die USA und Großbritannien als Sicherheitsmächte ausgewiesen, also auf Schutz der territorialen Integrität der Ukraine, damit die Ukraine bereit war, ihre Nuklearwaffen abzugeben. Das haben sie getan. Das Ergebnis ist nicht so berauschend. Und ich bin nicht sicher, ob das nicht für andere eher als Motivation hergeben wird, sich auf irgendwelche Deals solcher Art gar nicht erst einzulassen und konsequent auf den Besitz von Atomwaffen hinzustreben. Das wiederum ist keine sehr erfreuliche Aussicht. Eine Begrenzung der Rüstungsexporte, um das nächste Stichwort zu nennen, wird mit Sicherheit auch weiterhin zu den Themen gehören, die die Kirchen regelmäßig ansprechen müssen. Der jährliche Rüstungsexportbericht der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, der immer kurz vor Weihnachten erscheint, zeigt, dass auch Deutschland inzwischen zu einem der 4 größten Exporteuren von Rüstungsgütern geworden ist. Ein strikteres Ausfuhrregime braucht, wenn man Sicherheit statt Unsicherheit exportieren will. Besonderes Augenmerk wird in den kommenden Jahren darüber hinaus auf neue Waffensysteme zu richten sein. Hier seien nur die bewaffneten Drohnen sowie die Möglichkeiten einer stark automatisierten Kriegsführung, Stichwort Cyberwar, genannt. Eine pauschale Ablehnung dieser neuen Systeme griffe, so scheint mir, zu kurz, zumal sie durchaus mit einer Begrenzung von Opferzahlen in bewaffneten Auseinandersetzungen einhergehen können. Dennoch werfen sie das zentrale Problem auf, ob damit das Kriegführen in gefährlicher Weise erleichtert wird und damit eine Politik des Verzichts auf den Einsatz von Gewaltmitteln unterlaufen und konterkariert wird. Es fällt eben leichter, Militäreinsätze mit unbemannten Drohnen zu befehlen, als das Leben eigener Soldaten aufs Spiel zu setzen, um ja einen wesentlichen Aspekt zu nennen. Wie immer man diese Fragen im Einzelnen beurteilt, in jedem Fall muss der Verführung zum Einsatz von Waffen auch künftig entgegengewirkt werden, in anderen Regionen, aber auch bei uns. Zweiter Punkt unter dem Stichwort Friedenspolitik in unserer Zeit. Das habe ich überschrieben mit moderater Universalismus. Was ist damit gemeint? Was immer man von den Kriegen in Afghanistan und gegen den Irak halten mochte, ihre Ziele haben sie ziemlich weitgehend verfehlt. Das Friedensgutachten 2014 der führenden deutschen Konflikt- und Friedensforschungsinstitute spricht von der Interventionsruine Afghanistan. Beim Irak erübrigt sich 11 Jahre nach der Intervention, 12 Jahre nach der Intervention, jedes kommentierende Wort. Offenkundig waren die intervenierenden Mächte einer Reihe von Fehleinschätzungen unterlegen. Man hatte die Konfliktkonstellationen innerhalb der Länder, die einer Befriedung entgegenstanden und entgegenstehen, falsch beurteilt und sich darüber hinaus von dem Vorurteil tragen lassen, dass das westliche Verständnis des Individuums, der Gesellschaft und des Staates kurzerhand auf Länder übertragbar sei, die eine ganz andere Geschichte und andere kulturelle und religiöse Traditionen haben. Tatsächlich ist das westliche Modell der Gestalt, dass es einen Universalitätsanspruch erhebt. Der Historiker Heinrich Winkler hat dies in seiner vielbeachteten Geschichte des Westens überzeugend dargestellt. Und daraus mag man begründet folgern, dass die westliche Wertegemeinschaft gar nicht anders kann, als ihr Modell auf dem Wege des Vorbilds international zu bewerben. Aber etwas ganz anderes ist es, von den geschichtlichen Voraussetzungen des westlichen Weltverständnisses zu abstrahieren, um dann dessen universale Gültigkeit in vorschneller Weise überall politisch ins Spiel zu bringen. Viele nehmen bis heute an, bei den Interventionsfällen Afghanistan und Irak, die, was die Legalität und Legitimität betrifft, natürlich nicht vergleichbar sind, sei es vor allem von Seiten der USA um geostrategische Macht und wirtschaftliche Interessen gegangen. Was immer daran zutreffen mag, diese Kriege wurden auch in der Erwartung geführt, dass die betroffenen Menschen und Gesellschaften nur darauf harrten, endlich das westliche Modell von individuellen Rechten, Gleichheit von Mann und Frau, Demokratie und so weiter übernehmen zu können. Und letztlich ist dies eine Erwartung, die Rechte und Linke näher zusammenführt, als ihnen lieb sein dürfte. Dass man den Frauen in Afghanistan Bildung und Gleichberechtigung bringen konnte und den Irakern eine demokratische Ordnung, das inspirierte ja durchaus auch jene Kräfte, die den Kriegen ablehnend gegenübergestanden hatten. Und, um ein Beispiel abseits dieser Auseinandersetzung zu wählen, gerade die linken gesellschaftspolitisch fortschrittlichen Kräfte lassen keine Möglichkeit aus, Frauenrechte, ein Recht auf Abtreibung und die Rechte Homosexueller mit Geld und politischer Software in die afrikanischen Länder zu tragen. Wenn die Analyse zutrifft, dass wir uns in einer weltgeschichtlichen Phase befinden, in der kulturelle Identitäten und damit auch kulturelle Identitätspolitiken in wachsendem Maße gesellschaftliche Wirklichkeiten und Konflikte bestimmen, so dürfte allerdings eine gewisse Zurückhaltung des Westens bei der Verfolgung seiner Zivilisationsprojekte geboten sein. Wenn Kultur in unserer Zeit ein immer leichter entflammbarer Stoff ist, so sollte sich der Westen auch der sicherheitspolitischen Implikationen dieser Tatsache sehr viel mehr als heute bewusst sein. Um den Einwänden zuvorzukommen, will ich gerne konzidieren, dass das Insistieren auf bestimmte kulturelle Werte von Seiten der Eliten in manchen Ländern tatsächlich deren politische Interessenlage widerspiegelt und Repression gegen die eigene Bevölkerung rechtfertigen soll. Das ist ein Spiel, das wir im Westen nicht mitspielen dürfen. Aber die Ausbeutbarkeit der Idee kultureller und religiöser Werte ist natürlich ihrerseits ein Hinweis darauf, dass es hier etwas auszubeuten gibt. Auch ist es richtig, dass sich in den zurückliegenden Jahrzehnten so etwas wie ein weltweites Gewissen und gemeinsame zivilisatorische Grundstandards herausgebildet haben. All das ist von enormer Tragweite für die Entwicklung des Weltfriedens und darf in keiner Weise gefährdet werden. Aber ich frage doch, ob wir diesem Prozess wirklich dienen, wenn wir der Weltgemeinschaft unsere eigenen Errungenschaften so aggressiv aufdrängen, dass Widerstand gar nicht ausbleiben kann. Manchmal jedenfalls dürfte es klüger sein, Befriedungsprozesse und die Anbahnung inklusiver Gemeinwesen zu fördern, ohne die Nachahmung westlicher Freiheits- und Demokratiemodelle anzustreben, geschweige denn erzwingen zu wollen. Die Formierung und teilweise auch die Verpanzerung, würde ich sagen, kultureller Identitätsgruppen macht für die Kirche das Projekt des interreligiösen Dialogs umso wichtiger. Auf der Ebene des sogenannten Dialogs des Lebens, also des friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Religion, ist hier bereits in der Vergangenheit vieles, oft auf ganz selbstverständliche, unprätentiöse, unintellektuelle Weise gelungen. Der akademische Dialog und der Dialog der Religionenvertreter ist hingegen über eine Vielzahl von freundlichen Gesten, die allerdings manches Mal auch dem Frieden dienen können, kaum hinausgekommen. Hier bleibt vieles zu tun, auch wenn ich meine Skepsis hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines im eigentlichen Sinne theologischen Gesprächs nicht verhehlen will. Aber man muss in diesem Bereich tun, was getan werden kann, um das Aufeinanderprallen unterschiedlicher religiöser Welten zu vermeiden. Dritter Punkt, Responsibility to Protect. Seit einigen Jahren diskutiert die internationale Gemeinschaft das Konzept der Responsibility to Protect, zu Deutsch meist als Schutzverantwortung übersetzt. Dieses Konzept trägt der Tatsache Rechnung, dass der hauptsächliche Typus der gewalttätigen Auseinandersetzung, wie mehrfach gesagt, nicht mehr der Krieg zwischen Staaten, sondern die Gewaltanwendung zwischen ethnisch-kulturell-religiösen Gruppen innerhalb einzelner Länder oder Regionen, also über Grenzen hinweg, ist. Die Frage lautet: Wie kann den von exzessiver Gewalt, von schwersten und systematischen Menschenrechtsverletzungen betroffenen Menschen geholfen? Wie kann ihnen Schutz gewährt werden? Die Doktrin der Responsibility to Protect sagt dazu: Wenn die Führung eines Staates, dessen Aufgabe darin besteht, seinen Bürgern Schutz zu geben, nicht mehr in der Lage ist, dieser Verpflichtung zu entsprechen oder aber sie dieser Verpflichtung nicht entsprechen will, so gibt es ein Recht und gegebenenfalls auch eine Pflicht der internationalen Gemeinschaft einzugreifen, um diesen Schutz sicherzustellen. Dabei sind rechtliche Verfahren und Zuständigkeiten, also etwa die Vorrechte des UN-Sicherheitsrates, zu beachten und selbstverständlich auch eine Reihe von Aspekten, die schon bei der Diskussion über humanitäre Interventionen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Also hat das Ganze überhaupt Erfolgsaussichten? Haben wir ein politisches Konzept, was danach passieren soll und anderes mehr? Zu diesem Konzept der Responsibility to Protect gehört dann auch, was in der öffentlichen Diskussion oftmals übersehen wird, dass es nicht allein um ein militärisches Handeln geht, sondern ebenso um die Verhütung von Gewalt, sogenannte Responsibility to Prevent, und um den Wiederaufbau von Strukturen und Institutionen nach einer militärischen Intervention, Responsibility to Rebuild genannt. Die Vereinten Nationen haben sich inzwischen grundsätzlich zum Prinzip der Schutzverantwortung bekannt, wenngleich es noch keinen völkerrechtlichen Status genießt. Die Widerstände sind nach wie vor groß auf Seiten Chinas und Russlands, aber auch auf Seiten vieler kleiner Länder, die befürchten, dass hier ein alter Imperialismus in ein neues Gewand gekleidet wird. Und solche Befürchtungen sind ja auch nicht einfach von der Hand zu weisen. Aber nicht nur der Völkermord in Ruanda zeigt, dass es rechtliche und politische Notfallinstrumentarien braucht, um schlimmsten menschlichen Katastrophen begegnen zu können. In diesem Sinne hat Papst Benedikt XVI. In seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen ein prinzipielles Ja der Kirche zur Responsibility to Protect zum Ausdruck gebracht. Ich bin sicher, dass die Diskussion über diese Schutzverantwortung die Diskussion auch innerhalb der Kirchen in den kommenden Jahren sehr stark beschäftigen wird. Wen dazu mehr interessiert, den verweise ich gerne auf ein Thesenpapier der Deutschen Kommission Justitiae Pax, das Sie im Internet finden. Das ist vor ein oder zwei Monaten erschienen und macht die verschiedenen Gesichtspunkte, die hier zu bedenken sind, in der Weiterverfolgung dieser Frage, ich glaube, auf ganz kluge Weise deutlich. Vierter Punkt, Versöhnung. Zu den Aufgaben, die sich in der heutigen Zeit vor allem auch den Kirchen stellen, gehört jener Komplex, der üblicherweise als Versöhnung überschrieben wird. In der Versöhnungsarbeit geht es um gewaltbelastete Geschichte, die nicht einfach durch den Ablauf der Zeit vergeht, sondern dazu neigt, neue Gewalt hervorzubringen. Gemeint ist die Bearbeitung von Nachkonfliktsituationen, um Konfliktparteien und andere an Auseinandersetzungen oder Verbrechen Beteiligten einen neuen Anfang zu ermöglichen. Hier geht es um die Anerkennung von Schuld, die nicht notwendigerweise nur auf einer Seite zu suchen ist. Es geht darum, die Opfer und ihre Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht um die ehrliche Aufarbeitung dessen, was geschehen ist. Und schließlich um ein vorsichtiges Ringen um die Möglichkeiten eines neuen Zueinanders und um so etwas wie eine neue Normalität. In den zurückliegenden Jahren sind gerade im kirchlichen Kontext tragfähige Konzepte von Versöhnungsarbeit entwickelt worden. Ich erwähne hier nur beispielhaft die von der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz angestoßene Maximilian-Kolbe-Stiftung, die als internationale Stiftung Versöhnungsarbeit in Europa betreibt. Versöhnungsprozesse berühren natürlich auch die politischen Ebenen. Als Stichwort seien hier nur die diversen Wahrheitskommissionen genannt, die vor allem in Lateinamerika und Afrika um die Bearbeitung von Nachkonfliktsituationen bemüht waren. Ich bin davon überzeugt, dass die heute in den Vordergrund tretenden gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen religiös-kulturell bestimmten Identitätsgruppen in besonderer Weise nach Versöhnungsprozessen verlangen. Wo Identität verletzt wird, sind andere politische und ökonomische Befriedungsversuche, so wichtig sie auch sind, nie ausreichend. Gleichwohl, wir wissen nicht, ob diese Ansätze der Versöhnungsarbeit im muslimisch geprägten Raum realisierbar sind. Was dies betrifft, so haben diese Ansätze ihren Universalitätsbeweis noch zu erbringen. Und letztens, kurz und abschließend, der Punkt, die sozialen Voraussetzungen des Friedens stärken. Ich habe Ihren Blick heute Abend auf bestimmte Konstellationen richten wollen, die mir für die Friedenspolitik in unserer Zeit von besonderer Bedeutung zu sein scheinen und die nicht selten übersehen werden. Darüber, dies will ich zum Schluss sagen, ist nicht zu vergessen, dass Armut und Ungerechtigkeit nach wie vor einen fruchtbaren Nährboden für gewalttätige Konflikte darstellen. Zu einer echten Friedenspolitik gehört deshalb auch in Zukunft, dass die Lebensbedingungen so vieler Menschen, denen immer noch das Nötigste fehlt, verbessert werden. Und dazu gehört auch, dass Situationen offenkundiger Ungerechtigkeit, von Ausbeutung und Rechtlosigkeit überwunden werden. Dies ist im Übrigen auch wichtig, um dem Überhandnehmen gewaltsam ausgetragener Identitätskonflikte entgegenzuwirken. Gesellschaften, die den Menschen Lebenschancen geben, radikalisieren sich üblicherweise nicht in gleicher Weise wie Gesellschaften, in denen Not, Aussichtslosigkeit und Ungerechtigkeit das Bild bestimmen. Hier öffnet sich ein weites Feld des Engagements für nationale und internationale Politik, aber auch für die gesellschaftlichen Kräfte und die Kirchen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.